2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Dienstag, der 6. November 2018, etwas nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört den Millern-Ton nach dem Spiel Arminia Bielefeld gegen den FC St. Pauli am Sonntag. Das Spiel endet mit einem 2:1 Auswärtssieg für den FC St. Pauli und die Tore in ihrer Reihenfolge. Das 1:0 für Bielefeld durch Staude in der 7. Minute. Das 1:1 durch Knoll per Foul-Elfmeter in der 49. und das 2:1 durch Mülledali in der 56. Ich habe mir heute wieder Tim eingeladen, den ihr schon von der VDS-Folge kennt, und zusätzlich auch Anna-Maria, die in Bielefeld war und ja, das Ganze, was dort vorgefallen ist, aus St. Pauli-Sicht begleitet hat und uns darüber berichten kann. Moin Anna.
Moin.
Ja, moin Tim. Sagt man eigentlich Anna oder Anna-Maria? Anna.
Lieber Anna-Maria, wenn ich es mir aussuchen
darf. Ja, okay, gut, Anna-Maria. Gut, dann erstmal ja, herzlich willkommen ihr beiden und vorab würde ich sagen, wir haben die heutige Folge ja in zwei Kapitel eingeteilt. Beginnen werden wir mit einem etwas unangenehmen und kommen dann zu dem eher positiven aus St. Pauli-Sicht. Und ja, also mit dem unangenehmen beginnen wir jetzt. Wie sicherlich schon die meisten Hörer mitbekommen haben, gab es am Sonntag einen Zwischenfall mit der Polizei und daraus resultierend wurden so circa 250 St. Pauli-Fans über mehrere Stunden am Bahnhof in Bielefeld festgesetzt bzw. eingekesselt. Zudem wurden St. Pauli-Fans, die sich mit den Festgesetzten solidarisieren wollten, am Verlassen des Stadions gehindert zum Teil. Und die Stellungnahme, denke ich mal, habt ihr alle gelesen. Ich werde sie auf jeden Fall nochmal verlinken. Also die Stellungnahme vom Verein und vom Fanladen, die am Montag rausging. Anna-Maria, wie hast du denn das Ganze wahrgenommen?
Ich bin tatsächlich auch mit dem Zug nach Bielefeld gefahren, was dieser Tage dann ja eine spannende zusätzliche Info ist. Wir waren aber nicht in der Gruppe, natürlich nicht, sonst wäre ich auch nicht am Stadion gewesen, sondern sind ein bisschen dekadenter mit dem ICE gefahren und Anreise eigentlich quasi bis zu der Situation ganz normal, irgendwie am Bahnhof angekommen, bisschen Polizei, aber alles zu dem Zeitpunkt aus meiner Sicht harmlos, sind dann irgendwie einigermaßen begleitet zum Stadion, trafen sich da mit Leuten, ein, zwei Bier noch getrunken, vorm Stadion reingegangen. Soweit eigentlich ein komplett normaler Spieltag. Mannschaftsempfang, in Stehblock irgendwie einen Platz gesucht. Und dann merkte man aber relativ schnell, irgendwas ist anders. Und dann kam halt auch relativ schnell im Block, ich sag mal so wahrscheinlich kurz vor Spielbeginn in der Erinnerung, die Info, dass halt eine Reisegruppe von Fans im Kessel am Hauptbahnhof ist. Was dann sofort mit den entsprechenden, die man ja auch, glaube ich, gesehen hat, Reaktionen kommentiert wurde. Also einerseits tatsächlich die Fahnen umzudrehen vor dem Stehblock, zudem halt auch Stimmungsboykott oder es gab keinen organisierten Support, einen Stimmungsboykott per se nicht. Und dann eben auch die Entscheidung des unteren Bereichs des Stehblocks zumindest größtenteils nach 10, 15 Minuten aus Protest gegen die Vorkommende das Stadion zu verlassen. Genau, das ist sozusagen, glaube ich, so die Kurzversion dessen, was aus Fansicht passierte.
Mhm. So. Das hat man aber auch nur wahrgenommen, wenn man vor Ort war, beziehungsweise wenn man, wie ich, noch Twitter offen hatte, weil bei Sky hat man davon nichts mitbekommen. Nur anhand der Reaktion halt über Twitter hat man halt dann sich ein Bild davon machen können, was da eigentlich gerade passiert. Da hast du ja auch relativ viele Tweets abgesetzt und somit konnte ich mir halt ein Bild machen, sonst wäre ich gar nicht drauf gekommen, was da eigentlich passiert. Du hast ja auch in erster Linie, also ich glaube, diesen Vorfall an sich und so, den brauchen wir jetzt nicht en Detail durchgehen, weil da gibt es auch morgen Abend die Hauptsendung, die wird sich damit mit befassen. Da wird auch Justus, denke ich mal, da sein vom Fanladen, der da genau nochmal Auskunft geben kann, was da eigentlich genau passiert ist oder wie er das wahrgenommen hat. Dein größter Kritikpunkt war ja eigentlich auch gewesen, sozusagen, dass das Social-Media-Team vom Verein halt quasi nichts davon während des Spiels sozusagen hat ankündigen lassen. Wie hast du das wahrgenommen?
Naja, es war halt, also ich glaube, genau das, was du beschreibst, habe ich natürlich auch während des Spiels mitbekommen. Ich bekam sogar irgendwie, spannenderweise, ich weiß bis heute nicht, woran das lag, und das können Sie wahrscheinlich am besten sagen, im Fernseher war eine Nachricht während der ersten Halbzeit von zu Hause gebliebenen Freunden, die sagten, geiler Support heute in Bielefeld. Und ich schickte nur 3 Fragezeichen zurück, weil ich dachte, das wäre ironisch gemeint. Die hatten aber tatsächlich gesagt, dass wohl auf Sky, und keine Ahnung, ob ich habe Sky nicht danach nochmal nachgeguckt, der St. Pauli-Fanblog trotz dieses Stimmungsboykottes halt entsprechend lauter gewesen wäre während der ersten Halbzeit, ja, zu dem Zeitpunkt, als wir schon draußen waren. Kann ich das beurteilen?
Ist ja das Übliche. Also A, hat der Sky-Moderator natürlich einfach quasi sein Ding runtergespielt, was man ihm jetzt auch nicht vorwerfen kann. Der wird das auch nicht wahrgenommen haben. Und dann ist es ja auch immer eine Sache, wie die Mikrofone stehen. Also du kannst ja auch mit 20% der eigentlichen 100% genauso viel Stimmung übers Fernsehen transportieren, als wenn das nicht so wäre. Insofern werden das Menschen gar nicht mitbekommen haben. Das stimmt. Also es sei denn, sie sind in der Lage zu erfassen, wenn man halt mal irgendwie Richtung Block geschwenkt hat, dass der halt nur halb voll ist, was aber, glaube ich, die meisten auch nicht können.
Ja, und ich meine, wir hatten dann das Glück vom Stadion Sky Go. Also ich habe Sky Go dann auch angemacht, was dann zu der schönen Situation führte, dass wir irgendwie vorm Stadion das Spiel halt trotzdem halbwegs weiter mitbekommen konnten über ruckelige Skype-Go-Verbindungen. Wenn man drauf geachtet hat, hat man es gesehen. Mhm. Da aber natürlich eine relativ große Pufferzone eingebaut war, ja auch in alle anderen Bereiche aus dem St. Pauli-Fanblock heraus, hat man das wirklich nur gesehen, wenn man vorher gesehen hatte, dass der Stehplatz auch irgendwann mal voll war. Also das musste man schon entsprechend mehr Infos haben. Und das war dann halt, glaube ich, sozusagen diese Situation, die mich dann auch in der Situation tatsächlich geärgert hat, weil habe ich dann irgendwie auch, also meine Sichtweise darauf ist, dass man sich halt über das Spiel auf verschiedenste Arten und Weise informieren kann. Kicker, Live-Berichte, alle möglichen Homepages, wo man ja sehen kann, wie das Spiel verläuft. Mhm. Und dass ich dann halt gerade in so einer Situation auch währenddessen schon eine Berichterstattung darüber, dass eben außerhalb des Stadions was passiert, was zum Protest der aktiven Fanszene führt, finde ich aus meiner persönlichen Sicht wichtiger, als zu kommentieren, dass es gerade ein Tor gefallen ist und dass eine Einwechslung gibt und solche Sachen.
Genau. Also ich habe mir natürlich darüber auch Gedanken gemacht, irgendwie in dem Augenblick, als ich da deine Tweets wahrgenommen habe. Du hast ja fortwährend sozusagen versucht, dem offiziellen Account klarzumachen, dass da was ist und warum sie halt nicht darüber berichten. Und ich muss sagen, also ich bin selbst jemand, der sozusagen in diesem Bereich berät und auch Krisenkommunikation macht, obwohl das jetzt keine Krisenkommunikation war, es war höchstens, sage ich mal, ein Issue, aber wenn man sich, glaube ich, dafür entscheidet, irgendwie das schnellste aller Social-Media-Plattformen zu benutzen, also Twitter, dann sollte man auch irgendwie auf solche Sachen eingehen und wenn es nur einmal ein Abholen ist der Menschen, sagen, dass man das wahrnimmt, Empathie ausstrahlt und um darauf zu verweisen, das dann im Nachgang zu klären, dann ist ja immer überall schon die Luft raus eigentlich halt so und zeigt halt auch, dass man da irgendwie im Bilde ist, ne?
Und was mich halt so geärgert hat, und ich glaube, dass das war dann sozusagen auch der Anlass, dass wo ich mich echt auch vor dem Stadion stehend draußen geärgert habe, ist, dass zu Beginn der zweiten Halbzeit dann eben noch der Tweet abgepostet wurde, der ist auch nach wie vor online, in dem sich für den tollen Support der Rabauken bedankt wurde. Und überhaupt nichts den Rabauken vorwerfen, super cool, dass die da waren, alles, also ne, keine Kritik an der Situation, sondern halt eine Kritik an der Kommunikation zu dem Zeitpunkt, wo mehrere Vereinsverantwortliche eben auch mit den Blog verlassen hatten. Das heißt sozusagen, die Info muss da gewesen sein. Ich bin natürlich nicht im Social-Media-Team drin, aber die Info muss ja per se da gewesen sein, dass da was vorgefallen ist und dass eben Support eingestellt ist. Und dann sich zu bedanken für den tollen Support von den jugendlichen Fans, finde ich unangemessen in so einer Situation und finde ich dann gerade in der Krise, hat mich sehr, sehr geärgert tatsächlich und fand ich unnötig.
Ja, also man muss dazu sagen, gleich nach dem Spiel gab es halt einen Tweet zu diesen Vorkommnissen. Ich glaube auch natürlich liegt das daran, dass wir beim FC St. Pauli halt ein anderes Verständnis auch davon haben, wie wir zwischen Verein und Fans umgehen, wie wir miteinander kommunizieren. Und ich glaube natürlich auch, dass das daraus resultiert, dass sozusagen das Verlangen da ist, dann auch vor allen Dingen auch Sachen neben dem Spiel wahrzunehmen und auch darauf hinzuweisen, ganz einfach. Ne? Also ohne das wertend zu machen, sondern einfach darauf hinzuweisen. Das ist ja auch nicht schlimm. Also wenn der Block halb voll ist und die Fahnen umgedreht sind, ist das ein wichtiger Aspekt, glaube ich. So. Und ja.
Genau das. Was mich interessieren würde tatsächlich, weil ich das überhaupt nicht mitbekommen habe, wie viel davon dann auf Bielefelder Seite angekommen oder mitbekommen wurde während des Stadions. Auch vielleicht eine Zusatzinfo. Ich bin dann ja, wie gesagt, in der zweiten Halbzeit auch wieder reingegangen, zur zweiten Halbzeit, um dann sozusagen explizit auch nochmal den Protest im Stadion auszudrücken, was dann ja auch nochmal durch verschiedene Gesänge passiert ist. Habe aber mitbekommen beim Rausgehen, dass selbst Bereiche unseres Sitzblöcke sozusagen gar nicht mitbekommen hatten, was vorgefallen waren und total erstaunt waren, als man erzählte, dass da überhaupt irgendwas vorgefallen war, weil das nicht mal da angekommen war. Deswegen auch so ein bisschen die Neugier, wie das in Bielefeld, auf Bielefelder Seite angekommen ist. Wahrscheinlich an Tim dann entsprechend die Frage.
Ja, also Tim würde ich jetzt erstmal fragen, so wie war es denn für dich das Spiel drumherum und sozusagen auch vielleicht diese Situation, wie hast du das alles so wahrgenommen?
Ich habe ungefähr anderthalb Stunden vor Anpfiff, muss das gewesen sein, oder anderthalb Stunden, Stunde vor Anpfiff, habe ich einen Kumpel getroffen, der im Fanprojekt Bielefeld arbeitet und der mir sagte, da sei irgendwie was, er geht mal zum Bahnhof. Bisher war alles ruhig, aber es ist wohl irgendwie die Anreise der Pauli-Fans verzögert sich, das war noch diffus und dann ist er zum Bahnhof gegangen und ich habe tatsächlich nach dem Statement vom FC St. Pauli, wo auch unser Fanprojekt erwähnt wurde, habe ich nochmal mit ihm Rücksprache gehalten und er hat mir so ein bisschen erzählt, was vorgefallen ist. Und ich habe natürlich ein bisschen was aus der Berichterstattung entnommen in Bielefeld. Im Stadion selber hat mich ein Sitz-Steh-Nachbar angesprochen, dass die Fahnen falsch rum sind. Ich weiß natürlich, was das bedeuten kann, aber es waren auch nicht alle Fahnen tatsächlich. Und habe dem da nicht weiter Beachtung geschenkt und habe es also so wirklich realisiert, dass es da irgendwelche gravierenden Vorfälle gegeben haben muss, habe ich erst am Montag. Und was die Social Media Begleitung vom FC St. Pauli angeht, also da bin ich ganz bei Michael, wenn du sagst, okay, man kann auf jeden Fall ohne irgendwie eine Wertung abzugeben, kann man natürlich darauf hinweisen, Leute, da ist was. Ich weiß, wir haben ähnliche Situationen ja auch schon gehabt. Wir können nicht sagen, wie die Kommunikationslinien wirklich verlaufen sind. Also in der Regel sind natürlich alle, die irgendwie vor Ort sind, innerhalb des Vereins informiert. Das ist, glaube ich, bei St. Pauli nicht anders wie bei uns. Aber es kann natürlich auch sein, dass der Verein irgendwie, das ist jetzt aber nur wirklich eine Spekulation, dass der Verein angehalten wurde, erstmal auf eine Kommunikation zu verzichten, seitens Polizei, Behörden, was auch immer, um die Situation erstmal zu klären. Das kann schon sein, weil sich dann ja so Krisenteams gründen, ob das gut ist oder nicht, aber es kann schon sein, dass dem Verein da auch kurz zwischenzeitlich mal die Hände gebunden waren. Das habe ich nämlich in ähnlicher Form auch schon mal erlebt. Also wissen wir nicht, aber ich meine, es gab ja Szenarien, dass dann irgendwann Leute nicht mehr aus dem Block durften, ne? Gestern oder vorgestern?
Vorgestern, ja.
Genau, vorgestern durften irgendwie ein paar Pauli-Fans den Block nicht mehr verlassen. Also das passierte ja gerade noch. Im Prinzip waren wir ja noch in der Situation. Und da kann es schon sein, dass der Verein irgendwie in Kontakt mit der Polizei stand und irgendwie kurzzeitig so ein bisschen eingeschränkt war, beziehungsweise sich kooperativ verhalten wollte, weil es in der Kürze der Zeit auch relativ unübersichtlich sein kann. Und wissen wir nicht, aber ein Hinweis, sonst wäre ich voll bei euch, aber es gibt tatsächlich Umstände, die das entschuldigen können. Mhm. Aber das im Ganzen dann der Punkt ist, weiß ich auch nicht. Ich glaube, grundsätzlich, man muss sich das irgendwie grundsätzlich ja mal anschauen, was eigentlich da wirklich passiert ist und wie es dazu gekommen ist.
Ja. Ich glaube, das wird auch noch ein paar Tage dauern, denke ich mal. Und,
Genau, nur ganz kurz ergänzend. Also es war tatsächlich so, dass zu einem Zeitpunkt, ich glaube schon so 10, 15 Minuten vor Spielbeginn, Leute nicht mehr in den Stehplatzblock reingelassen wurden bei uns. Also die hatten Stehplatztickets und wurden dann in den Sitzplatzbereich gebracht. Also durften auch nicht mehr in diesen Vorbereich, der die durften in diesem Vorbereich auch irgendwie gar nicht rein, sondern sollten einen Nachbarblock, haben einige Leute erzählt. Und halt der komplette Stehbereich konnte das Stadion verlassen und in den Vorbereich vorm Stadion, durfte aber vom Stadiongelände während des gesamten Spiels nicht runter. Also mehrere Leute hatten dann eben auch gesagt, Fangruppen, auch von denen Teile von ihren Mitfans betroffen waren, wollten auch diesen Bereich verlassen, was durch die Ordnungskräfte komplett verhindert wurde. Also es ist, wir durften das Stadion verlassen, wir durften aber nicht das Stadiongelände verlassen. Das nur noch mal ganz kurz ergänzend, was auch vor Ort passiert ist.
Was denn dein?
Sehr, sehr schwierig ist. Das war jetzt eine neutrale Schilderung des Ganzen, ohne meine Einordnung dazu abzugeben, was das ist, aber genau.
Was denn dein Ziel, sozusagen auf das Stadion zu verlassen, oder war dein Ziel einfach erstmal nur, das sozusagen den Support einzustellen, rauszugehen, um damit ein Zeichen zu setzen?
Genau, das war sozusagen die, was weiß ich, irgendwie macht man sowas dann ja auch einmal kurz mit der Begleitung angeguckt und dann mitbekommen. Also es gab eben von Vertretern von USP die Ansage, warum es keinen Support gibt. Es gibt dann auch die Ansage, dass man sich jetzt entschlossen hat, den Block zu verlassen mit Teilen der aktiven Fanszene und sich über jeden sozusagen freut, der mitkommt. Und das war dann irgendwie ein kurzer Check mit meinen Mitreisenden, wo wir alle gesagt haben, ja klar, gehen wir da jetzt in Solidarität mit raus. So im Sinne von, wenn die nicht dürfen, dann wollen wir auch nicht. Und halt auch ganz klar den Protest dadurch auszudrücken gegen das, was passiert ist.
Okay, und somit hast du...
Wenn das unsere Ordnungskräfte waren, die euch den Ausgang verwehrt haben, spricht das ja dafür, dass das Ganze schon größer angelegt war.
Nee, ich habe es nicht selbst versucht, das ist jetzt wirklich okay. Zweite Hand, Ordnungskräfte haben auch nur mit den Schultern, also die Bielefelder Ordnungskräfte haben mit den Schultern gezuckt, sondern das waren tatsächlich Polizeibeamte, die verhindert haben, dass die Fans das Stadion verlassen haben. Ich habe es nicht selbst probiert, ich kenne aber verschiedene Leute, die das halt versucht hatten und die von dieser Reaktion berichtet hatten.
Ja, andernfalls wäre es relativ klar gewesen, dass es da eine Anweisung gegeben hat von irgendwem, der nicht Arminia Bielefeld ist. Lass die erstmal drin. Und das wäre ein Argument dafür gewesen, dass quasi man sich noch in der Situation gesehen hat und dann gibt es auch in der Kommunikation Abstimmungsschleifen. Aber ich glaube, dass es letztendlich, ob da nun ein Tweet kommt oder nicht, euer Verein hat sich ja, das habe ich sehr wohl wahrgenommen, auch schon der Tweet, der dann irgendwie am Sonntagabend kam, das habe ich auf im ICE auf der Rückfahrt gelesen. Der Verein hat sich da ja schon ziemlich klar positioniert und auch Farbe bekannt. Ne? Also das war ja schon deutliches Wort. Deshalb würde ich da jetzt in der Nachbetrachtung in dem Punkt, okay, da können wir drüber reden, aber in dem Punkt wäre ich dann gar nicht so kleinteilig, sondern mich interessiert eigentlich viel mehr, was da, wie es letztendlich auf der Hinfahrt schon dazu kommen konnte und hat das übergeordnet noch einen größeren Zusammenhang? Wir haben ja in NRW seit ein, zwei Jahren Regierungswechsel. Ich weiß gar nicht, wann wir gewählt haben. Wir haben auf jeden Fall jetzt einen Wechsel im Innenministerium gehabt und haben ja dann diese Vorfälle in Dortmund gehabt gegen Hertha, wo die Polizei in den Block gegangen ist, nachdem Hertha Fenster gezündelt hatten. Und dann wollten sie ja das Banner wegnehmen. Und statt deeskalierende Maßnahmen war das Argument da vom Innenminister, wir können nicht zuschauen, wie Straftaten begangen werden. Und ähnlicher Form, nach allem, was ich gelesen habe, ist das ja auch in ähnlicher Form ist es ja wohl auch in dem Zug abgelaufen. Das wären halt so Fragen, die mich interessieren. Mhm. Also ist da ein Strategiewechsel bei der Polizei zu erkennen? Das hat er verneint.
Und ergänzend dazu auch noch die Leverkusener Fans, denen ist am Tag vorher auch noch Ähnliches passiert, auch bei der Anreise oder Abreise vom Fußballspiel, dass auch da mit Pfeffer in Waggons gegangen wurde. Mhm. Und jeder, der schon mal irgendwie Pfeffer auch nur
zeitlang nicht
mitbekommen hat, ist halt einfach echt nichts, was man im geschlossenen Zugwaggon irgendwie ansatzweise abbekommen möchte. Das also ja
indiskutabel. Das ist so oder so. Ja, genau, das sehe ich auch so. Also ich bin auch mal unverschuldet in so eine Pfeffermühle, hätte ich fast gesagt, in so eine Pfefferwolke geraten und das ist kein Spaß. Und das im geschlossenen Zug zu machen, das ist also wirklich auch, wie du sagst, indiskutabel. Das darf eigentlich kein Mittel in einem Zug sein. Also
ist ja allgemein eigentlich deutlich differenzierter zu sehen, ganz allgemein, unter welchen Maßnahmen die Polizei rein rechtlich Pfefferspray benutzen darf und in welchen Kontexten es benutzt wird. Das ist ja auch in Hamburg jetzt nichts Neues, dass da gerne schnell mal mit Pfeffer rausgeholt wird in Situationen, wo es eigentlich juristische Grundlage ein bisschen schwieriger ist, ob sie wirklich gibt, dafür, dass man das Pfeffer in der Form einsetzt.
Ja.
Genau, also da würde ich auch nochmal sonst auf die Hauptsendung morgen Abend verweisen. Wie gesagt, ich denke mal, dass die sich nochmal ausführlicher dem Ganzen widmen werden. Vor allen Dingen auch, weil halt da sicherlich ein, zwei Leute auch mit in dem Zug waren und das ein bisschen weiter aufklären können. Mhm. Ja, zu den Polizeigeschichten an sich. Also ich, wenn ich mich richtig erinnere, gibt es da momentan auch eine Gesetzesvorlage in Nordrhein-Westfalen oder zur Abstimmung, ähnlich dem bayerischen
Polizeiaufgabengesetz.
Polizeiaufgabengesetz, ja. Und möglicherweise gibt es da auch gerade eine Wechselwirkung quasi, um das vielleicht auch zu legitimieren, was sie da anstreben. Und insofern, wer das will, kann das nochmal nachlesen, einfach mal googeln. Ich glaube, um das nochmal abzuschließen, also selbst wenn auch von der Polizei irgendwelche Ansagen kamen gegenüber Vereinsvertretern, ich würde mir wünschen, dass wir ein Social-Media-Team haben, was sozusagen seine eigenen, seine eigene Sichtweise wiedergibt und da auch eigenständig agiert. Und ich glaube, so viel Standing sollten wir als Verein auch haben, um das zu machen.
Absolut. Ich finde, der Verein hat ja Standing gezeigt, hat ja eine Haltung gezeigt. Also ich bin grundsätzlich bei dir, dass man darauf verweisen kann, auch währenddessen schon, dass man das irgendwie dann halt schildert, was gerade passiert ist, um den Leuten zu Hause auch zu erklären, da ist gerade etwas, was nicht normal ist. Aber ich finde, der Verein hat Haltung bewiesen und es ist nicht immer. Also manchmal muss man auch zugestehen, mal durchatmen zu können, irgendwie, bevor ich da wirklich, ich meine, die Leute im Blog lesen auch, stell dir vor, ein wertender Tweet wäre während des Spiels seitens des Vereins durch da 2.000, 3.000 Köpfe im Blog gegangen und wir haben draußen Polizei, die dann Leute nicht rauslässt, die auf die Leute wartet. Also ich will jetzt gar nicht irgendwie Täter-Opfer-Spiel machen, aber das hätte ja die Situation möglicherweise zusätzlich befeuern können. Und in solchen Punkten kann es sein, dass dann auch mal auf, nicht verzichtet wird, aber dass etwas aufgehoben wird. Deshalb,
aber es sind auch im Prinzip zwei verschiedene Ebenen, ne? Also, ja. Dass da Haltung bewiesen wird, war mir klar, das machen wir immer und das hat ja auch, wie gesagt, nach dem Spiel funktioniert, auch mit der Stellungnahme am Montag, also alles zeitnah. Wie gesagt, dieses Empathie ausstrahlen zu sagen, wir sehen, dass da gerade was ist, dass passiert, was nicht gut ist für die Fans. Wir nehmen das wahr und wir sind bei euch. Ganz einfach. Das ist es einfach nur. Und das ist ja keine Wertung, sondern es ist einfach nur, wir sind bei euch. Punkt. So.
Ja, okay.
Okay, gut. Ja. Ich glaube, da lässt sich vortrefflich drüber streiten. Also selbst wir beim Müllerton so intern haben da auch verschiedene Sichtweisen. Insofern ist ja auch alles nicht, sag ich mal, schwarz und weiß. Es gibt halt viele, viele Grauzonen. Ja, genau. Und wir werden schauen, wie wir damit in Zukunft umgehen, wie wir das in den nächsten Tagen aufarbeiten. Und
ich glaube, das abschließend, meine relativ starke Reaktion darauf war echt ausgelöst von diesem in der Kälte vorm Stadion stehen, aus Protest und dann ein Posting sehen, der sich für den tollen Support vor Ort bedankt. Von einer kleinen Gruppe von jugendlichen Fans, wie gesagt, kann ich alles richtig einordnen, aber ich finde gerade in einer Situation, wo klar ist, dass eine Krise draußen passiert, spare ich mir, wenn ich es nicht einordnen kann oder will, aus welchen Gründen auch immer. Tim hat das ja gerade ein bisschen potenzielle Szenarien ausgemalt. Dann lasse ich halt erst recht so einen Tweet raus, der sich für die Unterstützung bedankt, weil das ist echt unangemessen, wenn man das liest, als jemand, der dann eben aus welchen Gründen auch immer nicht im Stadion ist, sei es, weil wir aus dem Stadion rausgegangen sind oder halt sei es auch, weil ich selbst im Kessel sitze. Das können ja auch Leute im Kessel gelesen haben, potenziell.
Ja, also so oder so, um das auch abzuschließen, so oder so, egal was, egal wenn da jemand sagt, bitte wartet kurz, bevor ihr in die Kommunikation geht oder irgendwas. Ich glaube, ein Tweet, der darauf hinweist, hier passiert gerade etwas, beziehungsweise Support ist nicht in dem Maße, wie wir uns ihn gewünscht haben, weil der hätte sicherlich eigentlich, den hätte man bringen können, egal was andere sagen. Also das darf eigentlich nicht zu einer Eskalation führen. Nicht, dass ihr mich da falsch versteht.
Also, ja,
aber ist ja auch immer. Ich habe nur einen Erklärungsansatz habe ich ja nur dargelegt, den ich in ähnlicher Form, nämlich tatsächlich selbst auch erlebt habe im Rahmen von Fußballspielen. Aber
es ist ja auch nochmal.
Der muss ja nicht richtig sein.
Klar. Aber. Ist ja auch das, was ich vorhin sagte. Ne? Es ist ja auch immer die Wahl des Kommunikationsmittels. Wenn du jetzt nur auf Facebook und Instagram bist, nimmt dir das auch keiner übel, wenn du das so nicht agierst. Nimmst du aber Twitter, wo es wirklich um Echtzeit geht, solltest du auch Sachen, die passieren, auch neben dem Platz in Echtzeit wahrnehmen und meinetwegen dazu auch was sagen halt. Ne? Also ohne wertend zu sein. Aber du kannst sie trotzdem einordnen, die Dinge, in Echtzeit. Also dafür ist es halt da, Twitter, ne?
Genau, und ich hätte
sozusagen auch noch
die Parallele gezogen. Ingolstadt, da war ich ja auch auswärts dabei. Und da haben wir die ersten 18, ich weiß gerade, es nicht 13 Minuten, ja auch nicht supportet, in Andenken in einen verstorbenen Ultra von Seiten Ingolstadts. Da wurde das Ganze durch den Vereins-Twitter halt auch eingeordnet. Das war vorher bekannt, das war natürlich einfacher, darüber zu kommunizieren. Aber genau das, was ihr sagt, wenn man sich entscheidet, auf Twitter zu sein, dann soll man halt auch Echtzeit kommunizieren und nicht im Nachhinein. Und dass es durchaus Interesse gab, hat ja die große Interaktion mit anderen Twitter-Accounts während des Spiels gezeigt, wo sich darüber ja sehr wohl diskutiert wurde und auch viele Leute gesagt haben, das wäre angemessen, wenn zumindest eine Info käme, dass da was passiert, ohne alle Hintergründe schildern zu können, die zu dem Zeitpunkt keiner hätte schildern können, weil einfach so viel unklar war.
Gut. Ich glaube, damit sollten wir die Sache auch erstmal abhaken. Ich glaube, Anna-Maria, zum Spiel kannst du gar nicht so viel sagen, weil du gar nicht viel mitbekommen hast dann logischerweise, ne?
Ja, zumindest kann ich meinen Sky-Go-Eindrücke schildern und dann halt tatsächlich irgendwie, ich glaube, 70. Minute wahrscheinlich wieder sowas, das ist, was ich mitbekommen habe.
Okay, also hast du im Prinzip die drei Tore oder das Einzel hast du wahrscheinlich noch gesehen, ne?
Das Einzel habe ich gesehen und es ist auch besonders schön, nach dem 1-0 den Block zu verlassen.
Ja.
Aber das 1-0, also das 1-0 doch, habe ich noch entsprechend mitbekommen.
Es ist dir dann ja noch ein bisschen verzuckert worden. Tim, mein erster Eindruck war, als ich vorm Fernseher saß, ist aber ganz schön leer bei euch. Ich weiß nicht, ob das nur meine Wahrnehmung war, ob die erst sehr spät ins Stadion gekommen sind, die Leute, sah sehr lückenhaft aus. Ich habe jetzt nochmal geguckt, waren 22.500 Zuschauer, ist eigentlich nicht wenig, ne? Also, ist das eine Fehleinschätzung von mir?
Ja, das ist das alte Problem, dass diese Führkamera immer auf der Ost ist. Und auf die West zeigt und da siehst du halt oft, gerade auch nach der zweiten Halbzeit, das übliche Bild, viele VIPs, die noch ein bisschen ein paar Schnittchen essen und die Ost sowieso dann Richtung Gästeblock, da gibt es Pufferzonen, da gibt es Blöcke, die als letztes verkauft werden. Das heißt also, es ist immer die Tribüne, die am spätesten eigentlich ausverkauft ist, die ist immer im Bild.
Also so wie bei uns die Haupttribüne wahrscheinlich. Also als wenn bei uns die Kameraführung immer gegenüber der Haupttribüne wäre wahrscheinlich, ne?
Tim? Die alte Haupttribüne, ja, hallo?
Nee, ich meine, ich sag, also das ist ungefähr so, als wenn bei uns immer nur die Haupttribüne gezeigt wird. Dann würde auch der Eindruck entstehen, Mensch, ist aber ganz schön leer am Millerntor, so.
Ja, das ist leider so. Also die Ost, auf der die Kamera stand, auf die habe ich auch geguckt, die war voll. Und wir haben auch, oder ich habe das irgendwann mal veranlasst damals, dass wir die Kamera hinter Tor, hinter der Nord platzieren, dass wir zumindest immer unsere volle Südtribüne mal im Bild haben, wenn irgendwie in der Längsperspektive mal Bilder gezeigt werden. Aber es stimmt, das ist bei uns im Stadion auf jeden Fall ein Problem und da haben schon viele uns angesprochen, könnte man schauen, dass wir da noch irgendwie was verbessern.
Ja. Okay, also wie gesagt, die reine Zuschauerzahl ist ja nicht wenig. So, also,
nee, alles gut, ja.
Ja. Gut,
Aber lustig ist, ich habe kein Tor gesehen.
Weil du immer essen oder pinkeln warst.
Also beim 1-0 war ich ein Bier holen.
Echter Klassiker.
Beim 1-1 und beim 1-2 war ich auf dem Weg zurück vom Presseraum auf meinen Platz auf der Ost. Ich hatte im Presseraum einfach ein paar Leuten Hallo sagen wollen und alten Bekannten und so. Und habe aber zum ersten Mal seit, ich glaube, wirklich 10 Jahren ein Spiel mal von der Ost gesehen. Konnte ich ja nicht, während ich gearbeitet habe. Und bin dann rumgegangen und in der Zwischenzeit sind beide Pauli-Tore gefallen, sodass ich mir eigentlich die Highlights normal auf dem Fernseher angucken musste. Ja,
okay.
So ist es gelaufen.
Ja, aber erstmal, also ihr seid ja aus dem 0-3 gekommen, im Pokal gegen Duisburg. Und was mir aufgefallen ist, Sabine hat ordentlich durchgewechselt. Ja, und ihr seid auch also ziemlich gut ins Spiel gekommen, fand ich, ne, in der ersten Halbzeit. So, also das
Ja,
war.
total. Also ich habe ja damit echt, war ja für mich wieder so ein kleines, trotz Niederlage war es ja für mich wieder total super, nach Bielefeld zu kommen, mit vielen Leuten zu quatschen. Und ich habe dann gehört, auch die haben sich wohl zwischen dem 0-3 und dem Pauli-Spiel, hat die Mannschaft sich intern nochmal ausgesprochen. Und da ist es wohl auch, ja, da ist wohl auch Klartext gesprochen worden. Und die haben sich da nicht geschont, und man hat das irgendwie aber auch gesehen dann auf dem Platz. Also das war schon eine ganz andere Leistung als jetzt die beiden Spiele oder die 2,5 Spiele vorher. Und ich fand uns hinten immer noch ein bisschen unsicher.
War
Ist
ja auch eine
immer noch nicht
komplett neue
so.
Abwehr eigentlich fast so, ne?
Ja, aber es sind natürlich auch trotzdem Spieler dabei, die schon genug Zweitligaspiele auf dem Buckel haben. Fand uns immer noch ein bisschen wackelig, auch in der ersten Halbzeit schon. Aber es war auf jeden Fall bei allen Körpersprache da. Also, und das hat das Publikum auch gemerkt. Und deswegen, fand ich, ging auch die Halbzeitführung voll in Ordnung. Wir hätten ja noch
Ja.
das Zweite machen können. Vielleicht sogar müssen, ehrlich gesagt, dann hätten wir ein bisschen, waren ja zwei Chancen, drei Chancen noch da. Ja, aber
Also
gut,
ich fand euch vor allen
hat man
Dingen die
nicht gemacht.
ersten 15, 20 Minuten sehr, sehr präsent. Also wie eine Mannschaft, die gerade richtig viel Scheiß erlebt hat und unbedingt den viel gerühmten Bock umstoßen wollte. So sah das aus. Und da hatte ich auch schon ein bisschen Angst um uns.
Ja.
Das
Zumal
1-0.
ja bei uns. Genau, zumal ja bei uns irgendwie die Abwehr dann auch doch noch wieder durchgetauscht wurde. Das hatte Kocinski ja vorher gesagt, dass er die Abwehr auf jeden Fall so belassen will. Und dann kam ja die Info, dass Ziereis
Erkrankt war, ja.
kurzfristig erkrankt war und Florian Carstens halt erneut irgendwie in Verteidigung gespielt hat entsprechend. Das heißt, auch bei uns da so ein bisschen wackelig, wobei ich also das Gegentor ja 0,0 damit zu tun hatte, es ansonsten schon auch sehr stabil fand, was ja auch ein gutes Zeichen jetzt für uns
Ja.
andersrum ist, dass wir auch bei solchen kurzfristigen Wechseln dann nach wie vor hinten stabil stehen, was ja nicht die ganze Saison unbedingt der
Ja.
Fall war.
Aber das ist auch, finde ich, eine schöne Erfahrung, diese Saison. Die Jungen, die reinkommen, da hat man auch irgendwie nicht so richtig viel Angst, dass die, klar, die machen mal einen Fehler oder so, aber man hat jetzt nicht, denkt jetzt so, oh, der ist aber jung, kommt aus der U23, mal gucken, was der macht. Nö, der hat ein stabiles Spiel gemacht, genauso wie C hier. Wenn der reinkommt, da muss man sich keine Sorgen machen, da hat man höchstens noch vielleicht eher vor Augen, der macht jetzt nochmal eine Vorlage, ne, weil das echt ein guter
Ja.
Spieler ist, finde ich. Insofern, ja, also das 1-0 war jetzt auch nicht seine Schuld von Carstens, sondern das war eher so eine Mischung aus Dudziak und Avevor.
Ja, und
Und
Miyaichi, der sich den Ball irgendwie ganz komisch abnehmen lässt.
ja, genau, das,
Schon im
so war die
Dribbling,
Einleitung.
in dem Dribbling, das vor dem abgewehrten Torschuss war, das war irgendwie Miyaichi, der sich halt richtig ausdribbeln lassen, einmal weil er nicht
Ja,
richtig nachgesetzt hat.
Miyaichi auch eher mit einem seiner schlechteren Spiele, daher auch zur zweiten Halbzeit kam dann Henk Fehrmann rein. Dazu kommen wir gleich noch. Ja, das 1-0, also als Tor an sich, fand ich das Tor sehr schön. Also war ein schöner Schuss von Staude und war natürlich erstmal so ein Brustlöser für euch, Tim, oder?
Ja, absolut. Also wir haben natürlich, du hast ja schon gesagt, wir haben wieder viel durchgewechselt. Das haben wir auch oben bei uns eifrig diskutiert und auch schon wieder so viele Wechsel. Und klingt jetzt so ein bisschen, als hätte ich die Weisheit mit Löffeln gefressen. Aber ich habe tatsächlich kurz bevor ich das Bier holen gegangen bin, habe ich zu den Leuten gesagt, ich hätte zum Beispiel, Staude war nämlich einer, der diskutiert wurde. Ja, und ich hab gesagt, ich hätte Staude, wenn ich Jeff gewesen wäre, hätte ich ihn auch sofort gebracht, weil das einer der Spieler war, die mit jungen, also schon sehr jung, sehr viel Vertrauen von ihm bekommen haben, auch in der vergangenen Saison. Und in solchen Situationen vielleicht auch das Vertrauen mal zurückzahlen und sich erinnern, dass er ihn weiterentwickelt hat und so weiter, und dass man auch da nochmal einen Prozentpunkt mehr rausholen kann, weil es vielleicht auch für ihn irgendwann ungemütlich wird und zack. Knallte Keanu den da rein. Und ich habe aber unabhängig davon, ob er das nun war, ich habe auch bei den Neuzugängen, ich habe eigentlich bei jedem, der da auf dem Platz war, habe ich eigentlich gespürt, dass die wollen. Und das Publikum war auch von Anfang an dabei. Das war eigentlich, war es wie gemacht, um zumindest die Niederlagenserie abzuwenden. Irgendwie bitter, dass es dann doch nicht dazu gekommen ist. Und das war so eine, am Ende war es so eine Mischung aus eigener Doofheit und Pech. Ich meine, das 2-1 war ein Abseitstor, auch wenn es schön gespielt war, aber es war nun mal Abseits, darf nicht zählen. Dann haben wir auch in der Schlussphase ja nochmal alles rein, alles nach vorn geschmissen. Patrick Weihrauch knallt das Ding da noch, also überragende Parade von Himmelmann, kurz vor Schluss. Also wir haben ja dann da auch nochmal alles versucht und hätten aus meiner Sicht das 2-2, was ich getippt hatte vor dem Spiel, das wäre eigentlich ein, ja, das wäre ein gerechtes Ergebnis gewesen. Und so habt ihr den, ich meine, wenn es läuft, dann läuft's, wenn es nicht läuft, wenn du Scheiße am Fuß, das hast du Scheiße am Fuß, das sind so alte Fußballsprüche, aber die passen auf das Spiel ganz gut.
Also es war ja jetzt genau so eine Geschichte eigentlich wie gegen Kiel, da haben wir halt super, super gut gespielt, sogar über einen sehr langen Zeitraum. Und da hätte ich mir halt gewünscht, einen Punkt mitzunehmen, wenn nicht sogar drei. Nun, ja, jetzt hatten wir diese Situation und wir hatten natürlich durchaus ja auch noch Chancen in der zweiten Halbzeit. Also, weil ja euer Torwart vorne war, gab es ja, wenn wir mal jemanden gehabt hätten, der mit richtig Schmackes schießen kann, wäre dann vielleicht auch mal einer reingegangen. Nee, aber kann man auch nicht erwarten.
Dass ja, natürlich und Neudecker einer noch mit dem super schönen Schuss an die Latte. Genau. Den hatte ich dann nämlich wieder im Stadion gesehen tatsächlich.
Okay,
ja. So wie dann halt auch den Kopfball-Nachversuch von Alagui war es, glaube ich. Ja, genau. Da hatten wir auch schon vor der Schlussoffensive, wo natürlich dann entsprechend Bielefeld relativ offen war, auch vorher schon noch ein paar Chancen rausgearbeitet. Die auch ganz genau, also ich glaube, das wäre ein Spiel, das kann auch 3-1 oder 2-2 ausgehen. Das war ja in beide Richtungen dann wirklich offene Torchancen.
Ja, also um nochmal zum 1-1 zu kommen, ich denke, der Elfmeter geht in Ordnung. Da gibt es nichts, nicht viel groß zu reden, glaube ich, Tim, oder?
Also, das war dann eher wieder selbst verschuldet. Also das kann man nicht anders sagen.
Ja, dann macht auch Duziak so seinen halben Fehler beim 1-0 von Staude ein bisschen wieder wett, holt den Elfmeter raus. Und Knoll macht ihn rein, wirkt auch so, als wenn er ein sicherer Elfmeterschütze ist. Gab es auch mal Zeiten, wo ich da mehr Angst hatte. Was mich dann gewundert hat... Die sind noch gar nicht so lange her, das stimmt, genau. Was mich dann so ein bisschen gewundert hat, vor dem 2-1 für St. Pauli, geht Klos runter für Vogelsammer. Also Klos ist eigentlich immer jemand, den ich erwarte, der bei so einem knappen Spielstand und so einem kämpferischen Spiel eigentlich bis zum Schluss durchspielt. Weiß man da mehr, Tim, oder...
Ah, ich habe die PK mir noch angeguckt. Da hat der Trainer gesagt, dass er leichte Probleme hatte und das in der Halbzeit quasi abgesprochen war, dass er dann, wenn es nicht mehr geht, rausgeht. Er hat ja auch gegen Aue da im Auswärtsspiel eine leichte Blessur gehabt. Wird da wohl so gewesen sein.
Ja, okay, also dann war da schon was, weil eigentlich, wie gesagt, so ein Typ wie Klos mit seinen Ecken und Kanten und in der Lage halt auch ein Spiel zu drehen, lässt man ja normalerweise, wenn er fit ist, auch drin.
Ja, ich hatte mich auch gewundert, muss ich sagen. Also tatsächlich, wenn du den Klose da vorne reinstellst, kann immer noch was passieren.
Ja.
Aber gut, wenn das so war, dann ist es ja ein berechtigter Wechsel gewesen.
Klar, auf jeden Fall. Ja. Nochmal zu Himmelmann, fand ich. Der hat ganz tolle Paraden gemacht, so im Handball-Torwart-Stil auch, und hat uns da wirklich echt im Spiel gehalten, auch in der zweiten Halbzeit. Ganz, ganz sicherer und wichtiger Rückhalt für uns, fand ich. Ansonsten war das so von dem, wie die gespielt haben, unsere Spieler eigentlich so durchweg. Ist da keiner herausgestochen. Also ich hatte mich ein bisschen gewundert, dass Mölle-Deli in der Elf des Tages ist und Fährmann. Okay, Fährmann macht in Abseitsstellung das 2-1, also macht die Vorlage dazu.
Vorlage, genau.
Das Tor macht Mölle-Deli stark, aber das ist so, also scheint eher ein, sag ich mal, schwacher Spieltag gewesen zu sein, dass da beide in die Elf des Tages rutschen, habe ich jetzt nicht unbedingt gesehen. So.
Wobei ich noch mal ein bisschen auf Statistiken geguckt habe und Möller-Dali hat extrem gute Zweikampfwerte, extrem gute Passquote im Spiel.
Hat er
und auch irgendwie, ich glaube, zwei, drei, ja, aber noch mal höher als auch sonst und auch noch mal irgendwie zwei, drei gefährliche Pässe tief reingespielt.
Ja.
Dass das grundsätzlich schon okay war. Ich war aber auch, dass ich ihn jetzt nicht so, also ich war vor allem bei Fährmann, glaube ich, überrascht, weil er auch nur eine Halbzeit gespielt hat, was ja schon eher selten ist, dass ein Stürmer, der eingewechselt ist, dann direkt in die Elf des Tages geht, ohne ein Tor gemacht zu haben. Klar, eine Torvorlage, aber ja noch nicht mal ein Tor selbst gemacht.
Ja, naja, solange man bewertet wird im Kicker und es ist ab, also du kannst auch noch ab der 60. eingewechselt werden und eine Note bekommen, dann hast du auch die Chance, in die Elf des Tages zu kommen. Es sei denn, du wirst viel später eingewechselt, machst aber drei Tore, kommst du auch rein.
Ja. Kickernoten, meine feste Überzeugung mittlerweile sind gewürfelt, aber
das
ist, glaube ich, eh ein Thema für einen anderen Podcast wahrscheinlich.
Ja, das stimmt.
Inwiefern die Spielerwerte tatsächlich irgendwie auch nur ansatzweise die Kickernoten rechtfertigen und ob das dann nicht doch ganz viel Nasenfaktor war und halt Tore gemacht oder nicht ist. Aber das also ist ein anderes Thema.
Ich fand, wie gesagt, unseren Kader relativ stabil in der Breite. Miyagi ist ein bisschen abgefallen, aber auch da ist das Schöne ja, man weiß, auf der Bank ist immer jemand, der kommen kann, der halt genauso gut oder noch was sozusagen besser machen kann. Also auch, wenn vielleicht Miyagi jetzt ein kleines Formtief hat, kommt da halt Cheng Shaohin wieder rein. Und du hast wieder jemanden, der da komplett gleichwertig ist. Das ist ein ganz gutes Gefühl gerade, finde ich.
So. Ich habe die genaue Zahl jetzt nicht im Kopf, aber irgendwie gab es diese Saison 7, 8, 9 Tore unter Beteiligung, entweder Assist oder Tor selbst gemacht von Einwechselspielern, was letzte Saison quasi ein gleicher Wert über die ganze Saison war. Und jetzt sind wir irgendwie am 12. Spieltag und haben schon so viele Tore durch Einwechselspieler gemacht, was einfach genau ja für die Breite des Kaders spricht. Und dass man da halt auch Leute einfach reinbringen kann und die immer noch wieder die Möglichkeit haben und das Potenzial haben, Spiele zu drehen oder entscheidende Tore zu machen, was eine sehr komfortable Ausgangssituation ist tatsächlich.
Ja. Gut, wir waren dann auch zwischenzeitlich Erster.
Bis Tim in Stellingen war und dem HSV wieder Glück
gebracht. Ich wollte gerade sagen, Tim hat quasi an zwei Tagen, auf darauffolgenden Tagen, jeweils den Spitzenreiter sozusagen spielen sehen. Wie war es denn für dich,
Tim? So sieht's aus. Ja, ist hier Europas Zweitliga-Hauptstadt des Fußballs oder was stand heute?
Ja, es muss ja sowas sein. Das sieht ja so aus, einfach, ne?
War ein schöner kleiner Nebeneffekt, dass der HSV wenigstens gestern gewonnen hat. Aber die, mein Gott, ich hätte gerne eher noch einen Punkt für Arminia gesehen, aber.
Das glaube ich, klar. Das ist auch, glaube ich, viel wichtiger. Also, ich glaube, da können wir auch gleich wieder hingehen zu Arminia. Also, ihr habt jetzt ja 6 Pflichtspiele in Folge verloren, spielt wahrscheinlich jetzt auswärts, denke ich mal. Wo werdet ihr spielen?
Ja, das ist eine sehr brisante Situation. Also wir spielen jetzt in Ingolstadt.
Oh ja, okay. Also von vom Tabellenstand her so, ne?
Absolut. Das ist die haben, glaube ich, 9. Wir haben 12 Punkte. Mhm. Und das Spiel ist am Sonntag. Und das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Das hat man mir in Bielefeld gesagt, am Montag ist Jahreshauptversammlung. Heute stand in der Zeitung, dass erste Geldgeber unruhig werden, weil sie Angst vor der dritten Liga haben. Ich glaube, dass das jetzt zu diesem frühen Zeitpunkt auch so ein bisschen Panikmache ist. Vielleicht so ein bisschen, will man vielleicht was reintragen. Ich weiß nicht, wer sich da wirklich so geäußert hat. Ich habe kein Zitat gelesen. Es wird aber spekuliert. Auf jeden Fall ist da Pfeffer drin und das wird schon interessant.
Ja. Die Unruhe der Anleger, man kennt das ja. Okay. Gut, also ein ziemlich wichtiges Spiel für euch am Sonntag, vom Tabellenstand her und sowieso natürlich. Also, Also ich glaube, wenn ihr jetzt nicht einen Knick durch dieses 1-2 bekommen habt und einfach nochmal so reingeht wie gegen uns und das vielleicht ein bisschen konserviert, also Ingolstadt ist einfach nicht so stark, obwohl sie halt diesen starken Kader ja haben, scheint da ja irgendwas zu sein, dass sie das nicht auf die Straße bekommen, irgendwie das Ganze. Also haben ja auch lange in Kiel geführt und haben dann noch ein 2-2 hinnehmen müssen.
Die haben seit langem wieder einen Punkt gemacht tatsächlich, haben ja auch so eine unglaubliche Negativserie gehabt.
Ja, aber
ich glaube, sie haben jetzt die letzten beiden Spiele haben sie, glaube ich, nicht verloren. Die haben auch gegen Duisburg kurz vor Schluss haben sie einen Ausgleich gemacht zu Hause. Dann haben sie, gegen Kiel haben sie kurz vor Schluss einen kassiert, aber sie haben jetzt zweimal nicht verloren. Und sie haben einen guten Kader. Und das ist schon eine schwere Aufgabe, wenn du mit so einem Rucksack kommst von 6 Niederlagen. Was ich aber vor dem Spiel habe ich ja gesagt, Trainer feuern, dass das jetzt so früh zur Diskussion gestellt wird und so weiter und habe dann ja so irgendwie, was ich so gehört habe aus Bielefeld, aus Social Media und sonst wo, dass der halt doch auch schon diskutiert wird, muss ich jetzt sagen, dass ich übrigens das Publikum, also das Bielefelder Publikum am Sonntag überragend fand, also die Reaktion auch nach Abpfiff, da hat es ja eigentlich keine Pfiffe gegeben. Es hat keine Trainerrausrufe gegeben, gar nichts. Also das war schon so, dass ich das Gefühl hatte, die Leute reagieren, spüren, dass die Mannschaft was will. Und ich habe auch jetzt nach Abpfiff habe ich viel gelesen, gestern, vorgestern, wo Leute halt sagen, ja, wenn der Trainer geht, dann trete ich aus dem Verein aus und solche Geschichten. Ich meine, das soll das, also eine Vereinsmitgliedschaft sollte man hier in einem Trainer festmachen, aber es waren klare Statements für den Trainer zu lesen. Das hat mich dann schon erstaunt, dass es wirklich dieses Spiel den Leuten tatsächlich irgendwie wieder das Vertrauen gegeben hat, ja, da kann es vielleicht rumreißen. So. Und das trotz 6 Spiele ohne ein Erfolgserlebnis.
Das sind ja fast Braunschweiger Verhältnisse, als Lieberknecht damals Trainer war und auch partout, also Fans, den er ja sehr starken Rückhalt hatte, was ich per se auch erstmal total richtig finde.
Ja, das ist, warten wir es mal ab, wie es weiterläuft.
Ja.
Aber wichtig ist, glaube ich, dass da wieder ein roter Faden reinkommt. Es gab viele Wechsel, es darf auch mal rotiert werden. Irgendwie dürfen 2 Wechsel in der Startelf auch irgendwie kein Korsett auseinanderbringen. Das ist eigentlich Quatsch. Das muss auch so funktionieren können. Aber klar, also irgendwie habe ich das Gefühl, es muss wieder ein roter Faden rein. Ich habe ein bisschen den Eindruck gehabt, dass Jeff auch vielleicht zu viel beeinflusst wird, dass es da vielleicht ein paar Meinungen zu viel gibt. Ich würde mir irgendwie wünschen, dass die ihren Weg wiederfinden, den sie 1,5 Jahre gut gegangen sind. Dann sollte ein gesicherter Mittelfeldplatz immer noch absolut drin sein für diese Saison.
Es ist ja auch, wenn du sagst, roter Faden, es ist ja bei uns genauso. Also Kautschinski hat irgendwie seine erste Elf irgendwie gefunden. Die wird dann mal auf 1-2 Positionen ausgetauscht. Die Abwehr, jetzt mal abgesehen von Carstens, die steht solide, die ist eingespielt. Und von der Bank ist bei uns halt immer die Möglichkeit, wirklich immer ordentlich nachzulegen. Und wo man immer noch die Chance hat oder die Aussicht hat, dass da was gerissen wird. Insofern, das ist momentan unser Rezept des Erfolgs, glaube ich, ganz einfach. Oder, Anna-Maria?
Ja, ich glaube tatsächlich auch. Also ich meine, dass das läuft. Das war ja auch so ein bisschen die Fußballerfloskel, wenn es läuft, dann läuft. Ich glaube halt auch, dass wir jetzt, wenn ich das richtig erinnere, das zweite Spiel diese Saison gedreht haben. Also wo wir auch im Rückstand, das dritte sogar schon, wo wir in Rückstand waren. Also ich meine, es gab ja letzte Saison verschiedene Gespräche über Unruhe in der Mannschaft. Ja, nein, gibt es da irgendwie Störenfriede oder nicht? Wenn man das sich so anguckt, scheint sich da ja gerade wirklich eine Mannschaft gefunden zu haben, die dann auch noch irgendwie die Moral, was auch immer man es dann nennen möchte, hat, Spiele auch umzudrehen und sich halt nicht aufgibt, wenn sie irgendwie ein Gegentor kriegen, was ja durchaus wir auch schon anders erlebt haben beim magischen FC.
Ja.
Ja.
Gut. Habt ihr noch was? Ansonsten würde ich sagen, können wir zum Ende kommen langsam.
Nee, ich glaube, zusammenfassend passt das so.
Gut.
Bin gespannt, wie es gegen Ingolstadt ausgeht tatsächlich. Ich glaube, das wird dann auch nochmal richtungsweisend für die Stimmung in beiden Vereinen sein. Ich glaube, wenn jetzt irgendwie Bielefeld die nächste Klatsche bekommt, kann ich mir auch vorstellen, dass das dann die Stimmung so ein bisschen umschwingt, aber das wäre jetzt auch nur die Außenperspektive, wenn man dann halt in so einem Duell, was dann ja schon auch irgendwie gegen den anderen gerade nicht so gut stehenden Verein ist, wenn man da dann wieder eine Klatsche bekommt, wie es dann die Stimmung weitergeht. Ja.
Ja, das wird wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Da bin ich auch, überlege auch tatsächlich, mir das dann Sonntag wieder anzugucken. Eigentlich hatte ich mir so ein bisschen Abstand verordnet und will mich auch gar nicht so intensiv mit allem da beschäftigen, aber irgendwie kommt man ja nicht drum herum. Ja. Aber das ist schon wirklich eines der spannenderen Spiele und ich bin gespannt, wie der Verein damit umgeht. Und ich sehe da wirklich nicht nur den Trainer in der Pflicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und nicht nur Trainer und Mannschaft. Und ich hoffe, dass die sich da wieder rausziehen, weil es kann dann schon sehr ungemütlich werden, wenn wir das auch noch verlieren.
Ja, und dann kommt ja auch eine Länderspielpause nach dem Spiel. Das heißt, dann irgendwie nochmal 2 Wochen extra zu überbrücken bis zur nächsten Gelegenheit, sich zu beweisen auf beiden Seiten, ist dann ja auch.
Es ist so eine Scheiße, das kann ich euch erzählen. Wenn du vor der Länderspielpause verlierst, am besten noch ein paar Mal, und du willst eigentlich so ein bisschen Urlaub machen, ein bisschen mal abschalten, irgendwie langes Wochenende sonst wo und dann fährst du mit so einer Packung irgendwo hin und hast immer das Handy am Ohr, weil du denkst, du musst irgendwo einen Brand löschen oder irgendwo noch. Das ist echt so eine Scheiße, wenn du im Verein arbeitest und vor der Länderspielpause verlierst. Das ist.
Ja, da gibt es ja eine gute Lösung dafür, Tim.
Ich wollte gerade sagen, unentschieden.
Einfach gewinnen aus eurer Sicht und dann ein paar Tage Urlaub machen.
Ja, das gönne ich allen, die im Verein arbeiten.
Ja. Gut. Ja, Tim, dann ja, danke ich dir für die beiden Gespräche. Vielen Dank, dass du wie immer so ja tolle Auskunft gegeben hast zur Arminia. Und ja, Anna-Maria, auch vielen Dank, dass sie ja für das Gespräch jetzt nach dem Spiel zur Verfügung gestanden hat. Und wir so einen ganz guten Abriss von dem Ganzen, was so passiert ist und spielerisch auch geben konnten. Ja, also ich denke mal, wir hören uns in irgendeiner Konstellation auch irgendwie bald wieder, tippe ich mal.
Ja, ich bin demnächst mal am Milan-Tor-Start.
Ja, sehr gut. Dann sag vorher Bescheid, bitte.
Genau.
Ja. Gut. Okay, ich sag noch mal ein, zwei Sachen, wie es weitergeht bei uns. Wenn ich das richtig wahrgenommen habe, gibt's am Freitag im Jolly Roger eine Veranstaltung zugunsten der braun-weißen Hilfe, die ja jetzt auch sicherlich eine Menge Arbeit, eine Menge Kosten haben wird nach dem Vorfall in Bielefeld. Deswegen könnt ihr da gerne hingehen und jedes Bier hilft ein bisschen, Leuten zu helfen. Dazu kommt, dass wir Samstag zu Hause gegen Heidenheim spielen. Da werde ich morgen mit Gerald sprechen. Also die VDS-Folge kommt morgen Abend. Und ja, so geht es erstmal bei uns weiter. Und danach, wie gesagt, Länderspielpause hatten wir gerade schon besprochen. Insofern wäre es natürlich auch für uns schön, da das mit dem Sieg zu beenden und dann zwei schöne Wochen zu haben und zu gucken, wie es dann weitergeht.
Ja, und vor allen Dingen, dass der HSV parallel hinter uns bleibt. Das ist ja eigentlich mindestens genauso wichtig, die Nummer 1 der Stadt wieder zu werden.
Ja.
Oh. Wir gucken mal.
Wir schauen mal, wie das ist. Also ich kann damit, so wie es momentan ist, ganz gut leben. Ich habe jetzt auch nicht den Anspruch, da irgendwie den Nummer 1 Status zu haben. Mir ist immer wichtig, dass die Derbys halt ordentlich gestaltet werden. Und das haben wir ja mit dem 0-0 ja geschafft.
Gut. Das hat schon mal gut angefangen. Ich könnte jetzt wieder allglatt sagen, dass ich natürlich beiden den Aufstieg gönne. Also tatsächlich, für mich ist diese Rivalität ja nicht so. Ich habe wirklich Sympathien für beide, ein bisschen mehr immer HSV. Mhm. Aber ich appelliere einfach, dass ihr, also einmal muss Bielefeld ja nächste Saison hier noch spielen in Hamburg. Das fände ich scheiße, wenn ihr jetzt beide hochgehen würdet hier und meine Mannschaft hier nicht mehr zu sehen ist.
Aber da du ja lieber nach Stellingen gehst als ins Millern-Tor, wäre doch dann auch geklärt, wo das besser der Fall sein sollte nächste Saison.
Ja.
Und überleg dir mal, wo du die beste ärztliche Betreuung bekommst, Tim.
Ja, ich weiß. Ich bin. Können wir nicht noch zu dritt hochgehen? Dann müssten wir aber uns langsam mal sputen. Ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, dann müsstet ihr jetzt in Ingolstadt auf jeden Fall die Punkte mal mitnehmen.
Ja.
Und ich möchte damit nicht gesagt haben, dass ich möchte, dass der HSV aufsteigt, nur bevor ich irgendwelche Kommentare bekomme.
Ja. Naja, wir sind noch jung in der Liga, ist ein Drittel gespielt, ist auf jeden Fall spannend gerade, macht Spaß irgendwie und ich bin lieber erfolgreich zusammen mit dem HSV oben als erfolglos ja, mit denen da zusammen unten oder wenn die oben wären. Insofern passt das gerade für mich
ganz gut. Jetzt ganz real, einen letzten Satz noch. Ich habe jetzt beide Spiele gesehen.
Ja.
Beide Spiele gesehen. Und so einer gestern, ich habe den HSV jetzt kaum gesehen, muss ich ehrlich sagen, zweimal jetzt in dieser Saison. Der Santos zum Beispiel, der hinten links gespielt hat.
Jo.
Also, und Mandala in der Mitte.
Ja, ja.
Das sind Spieler, die habe ich in keiner Mannschaft am Sonntag gesehen.
Nee.
Das ist schon nochmal ein himmelweiter Unterschied, das muss man ganz ehrlich sagen. Und deshalb, seht das so, wie ihr das jetzt gerade beschrieben habt. Das ist ja echt ziemlich geil und über mannschaftliche Geschlossenheit kannst du viel erreichen.
Gibt's
aber genau. wenn die das beim HSV konservieren, dann musst du dann mit diesen Spielern hast du beste Karten hochzugehen.
Ja. Also ich meine, das wissen wir ja alle, das haben wir ja vor der Saison gesagt, wenn du dir rein das Spielermaterial anguckst bei Köln oder beim HSV, ist doch eigentlich klar, was passieren muss. Das Schöne ist ja an so einer Liga, was passiert denn, wenn das nicht harmoniert und nicht funktioniert? So, dann, ne? Also an sich.
Das ist auch das Schöne an Fußball, dass eine Mannschaft wie Regensburg, ich glaube, die irgendwie ein Fünftel des Spieleretats vom HSV hat, den HSV im eigenen Stadion aus dem Stadion schießt. Das ist dann ja auch, weshalb wir dann ja doch zum Fußball gehen und nicht zu irgendwelchen anderen Sportarten.
Aber leider ist das auf Strecke heute leider auch nicht mehr so. Also das ist ja...
Ja, auf Strecke nicht, aber in einzelnen...
Diese Leicester-Tees oder so, das ist vorbei. Oder Kaiserslautern, die mal irgendwie aufsteigen und Meister werden. Auf Strecke pegelt sich das leider, also wirklich leider sehr, ja, pegelt sich das alles wieder ein. Ne? Das ist...
Wir werden mal schauen, wie es sich gestaltet. Gut, dann ja, vielen Dank nochmal an euch. Schönen Abend für euch. Ja, ich sag, Forza bleibt gesund, die Verbanden immer mit uns. Macht's gut. Ciao und bis morgen. Tschüss, tschüss.
Ciao.